Radio SRF.
Das Urteil des höchsten italienischen Gerichts ist eine Niederlage für den Ex-Regierungschef. Politisch ist Berlusconi allerdings damit noch nicht am Ende. Weitere Themen: die Europäische Zentralbank will ihre Sitzungsprotokolle veröffentlichen. Und Tag der offenen Tür im Bundeshaus am gestrigen Nationalfeiertag. Das Wetter: sonnig und bis zu 36 Grad heiß. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. Das oberste Gericht Italiens hat den früheren Regierungschef Silvio Berlusconi des Steuerbetrugs für schuldig gesprochen und zum ersten Mal rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt. Sein politisches Ende bedeutet das Urteil aber nicht. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Die Urteilsverkündung dauerte nur wenige Minuten, dann war klar, Berlusconi wird nun auch vor dem Kassationsgericht, vergleichbar mit dem Schweizer Bundesgericht, definitiv wegen Steuerbetrugs verurteilt. In einer Videobotschaft schimpfte Berlusconi in der Nacht einmal mehr gegen die Richter.
La sentenza di oggi mi conferma nell'opinione che una parte della magistratura sia diventato un soggetto irresponsabile.
Das Urteil bestätige ihm, dass Teile der Richter unverantwortlich und unkontrolliert seien, sagte Berlusconi. Ins Gefängnis muss Berlusconi aber nicht. Wegen seines Alters haben ihm schon die Richter in den Vorinstanzen 3 der 4 Jahre Haft erlassen. Das letzte Jahr kann er, weil er über 70 ist, in einer seiner 20 Villen unter Hausarrest absitzen oder sich für ein Jahr Sozialarbeit verpflichten. Das Urteil wird Berlusconi schmerzen. Die Richter haben das vorinstanzlich zusätzlich erlassene Politikverbot von 5 Jahren zwar nicht bestätigt, sondern an das Appellgericht zur Neubeurteilung zurückgeschickt. Man geht davon aus, dass das Politikverbot nicht aufgehoben, sondern die Dauer auf 3 Jahre reduziert wird. Je nach Zählung war Berlusconi in bis zu 28 Verfahren verstrickt. Alle endeten, weil es seine Anwälte in die Verjährung schicken konnten oder weil sie eingestellt oder kassiert wurden. Noch 2 größere warten auf ihn. Der Fall Ruby, hier wegen Sex mit einer Minderjährigen und Amtsmissbrauch, und möglicherweise ein neuer Fall wegen Politikerbestechung.
Silvio Berlusconi ist also zum ersten Mal überhaupt rechtskräftig verurteilt worden. Der Entscheid über das Amtsverbot wurde allerdings erneut verschoben. Ich habe Massimo Agostinis gefragt, ob das nun ein gutes Urteil sei für Berlusconi oder ein schlechtes.
Es ist ganz klar ein schlechtes Urteil für ihn. Er hat eine Niederlage auf der ganzen Linie eingefahren. Er ist verurteilt zum ersten Mal in seinem Leben. Berlusconi kann nicht mehr sagen, die roten Richter, die verfolgen mich, schaffen es aber nie, mich definitiv zu verurteilen, was zeige, dass ich unschuldig bin.
Berlusconi bleibt bis auf Weiteres zumindest drin im politischen Spiel. Seine Mitte-Rechts-Partei ist der wichtigste Partner in der Regierung Letta. Was heißt dieses Urteil für diese Regierung?
Es ist ein weiterer Stoß gegen diese ohnehin schon wankende Regierung. Ein Teil der Berlusconi-Parlamentarier wird nun drohen, die Regierung nicht mehr unterstützen zu wollen. Das Tamtam gegen die angeblich roten Richter wird wieder aufflammen. Die große Unbekannte, die kommt aber nicht von rechts, sondern von links. Der Mitte-Links-Partito Democratico wird sich nun überlegen müssen, will er diese Koalitionsregierung, in der er zusammen mit den Berlusconi-Leuten sitzt, weiter unterstützen oder nicht. Der Partito Democratico wird erneut vor einer großen Zerreißprobe sein und das wird auf die Regierung Auswirkungen haben.
Das Urteil wurde ja mit sehr viel Spannung erwartet, nun ist es da. Massimo Agostinis, was bedeutet dieses letztinstanzliche Urteil gegen Berlusconi für Italien?
Silvio Berlusconi hat angekündigt, erneut seine alte Partei, die Forza Italia, wieder aufleben zu lassen. Da er nun geschwächt ist, könnte er versucht sein, Forza Italia auf einen erneut sehr populistischen Kurs zu bringen und gleichzeitig seine Leute in der Regierung zu belassen. Für das Land, das historisch in links und rechts tief gespalten ist und Berlusconi, der in den letzten 20 Jahren alles dafür getan hat, dass das auch so bleibt, diese Spaltung, die wird sich mit diesem Urteil noch weiter vertiefen und das ist nicht das, was Italien in diesen Zeiten der Krise wirklich braucht.
Sagt Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Weiter jetzt mit Markus Amrain, er hat die Meldungen.
Die USA reagieren empört auf den Entscheid Russlands, dem früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden Asyl zu gewähren, statt ihn an die USA auszuliefern. Ein Regierungssprecher sagte in Washington, nun sei offen, ob das für den Herbst geplante Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Obama und Putin stattfinde. Unter diesen Umständen mache das Treffen wenig Sinn. Snowden hat gestern den Flughafen von Moskau verlassen und ist offiziell nach Russland eingereist. Der US-Senat hat die Ernennung von Samantha Power zur UNO-Botschafterin Washingtons mit großer Mehrheit bestätigt. Die 42-jährige Menschenrechtlerin gilt als Verfechterin von Auslandeinsätzen, auch mit militärischer Gewalt. Sie hatte für Schlagzeilen gesorgt, als sie die Tatenlosigkeit des UNO-Sicherheitsrats in der Syrien-Frage als Schande bezeichnete. Power war bisher außenpolitische Beraterin von Präsident Obama. Sie ersetzt Susan Rice, die zur neuen nationalen Sicherheitsberaterin ernannt worden war. Nach den Parlamentswahlen in Simbabwe liegt die Partei des langjährigen Machthabers Robert Mugabe laut ersten offiziellen Ergebnissen in Führung. Die Nationale Wahlkommission meldet, Mugabes Partei habe 52 der bisher vergebenen Sitze gewonnen. Die Partei des Ministerpräsidenten Morgan Tsvangirai kam demnach auf 10 Mandate. Zu vergeben sind 210 Abgeordnetensitze. Mugabes Herausforderer Tsvangirai sprach von monumentalen Wahlfälschungen. Das Ergebnis werde den Willen des Volkes nicht wiedergeben. Offizielle Endergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Simbabwe werden am Montag erwartet. In der Nähe der libanesischen Hauptstadt Beirut sind erneut 2 Raketen eingeschlagen. Laut libanesischen Sicherheitskreisen landeten die Geschosse in der Nähe des Präsidentenpalastes und eines Ausbildungszentrums der Armee. Es sei niemand verletzt worden. Wer hinter dem Raketenangriff steckt, ist unklar. Libanon wird zunehmend in den Bürgerkrieg im benachbarten Syrien hineingezogen. In Tunesien liefert sich die Armee laut Medienberichten Gefechte mit militanten Extremisten in einer Bergregion an der Grenze zu Algerien. Die Region gilt als Hochburg von Islamisten, die der Terrororganisation Al-Qaida nahestehen. Die Gruppe hatte am Montag bei einem Überfall laut Regierungsangaben mindestens 8 tunesische Soldaten getötet. Gestern hatte Algerien angekündigt, es habe in Absprache mit dem Nachbarland seine Truppen an der Grenze zu Tunesien verstärkt.
Gleich 7:08. Im Euroraum bleibt der Leitzins ganz unten bei 0,5%. Doch es ist nicht dieser Entscheid der Europäischen Zentralbank, welcher zu reden gibt, denn es ist nichts anderes erwartet worden. Im Zentrum nach der gestrigen Sitzung des EZB-Rates stand vielmehr die Ankündigung, künftig transparenter zu arbeiten und die Sitzungsprotokolle zu veröffentlichen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Bislang drangen Details aus den Ratssitzungen der Europäischen Zentralbank EZB nur durch bewusste Indiskretionen an die Öffentlichkeit. Der Rest blieb geheim. Die EZB hielt ihre Protokolle für 30 Jahre unter Verschluss. Doch das soll nun ein Ende haben, kündigte Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt etwas umständlich an.
The Governing Council thought that it would be wise to have, as I said, a richer communication about the rationale behind the decisions that the Governing Council takes.
Der EZB-Rat halte es für klug, ausführlicher über seine Entscheidungsfindung zu informieren, damit klar werde, weshalb die Zentralbank so entschieden habe, sagte er. Will heißen, die Sitzungsprotokolle sollen künftig veröffentlicht werden. In welcher Form, das bleibt noch offen. Das Direktorium wird bis im Herbst dazu einen Vorschlag unterbreiten. Draghi warnte aber gleichzeitig, dass die Unabhängigkeit des EZB-Rats durch diese Änderungen nicht tangiert werden dürfe.
So it's especially important that any modification we introduce would not put at risk or into question the independence of the members of the Governing Council.
In der Vergangenheit wurde die EZB kritisiert, dass ihre Entscheidungen für die Öffentlichkeit zu wenig nachvollziehbar, zu wenig transparent sind. Allerdings sollte sich zeigen, dass die Notenbanker der Euroländer untereinander heillos zerstritten sind, würde diese neue Transparenz genau zu dem führen, was man eigentlich damit verhindern wollte, zu Unruhe und Nervosität an den Finanzmärkten. Vielleicht auch deshalb bemühte sich Mario Draghi zu betonen, dass die aktuellen Entscheidungen der EZB einstimmig gefallen sein.
Für einmal konnte, wer wollte, am gestrigen Nationalfeiertag das Bundeshaus von innen sehen und unter dem Rütli-Bild im Nationalratssaal diskutieren oder einen Blick ins Bundesratszimmer werfen. 4000 kamen, darunter Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die Menschenschlangen vor dem Bundeshaus wachsen. Das Treppenhaus bei den drei Eidgenossen und die Wandelhalle füllen sich. Familien, Paare jeden Alters.
Wenn man es schon darf besuchen, dann muss man einfach am 1. August gehen, denke ich.
Sagt diese ältere Bernerin. Das Bundeshaus sei ein Prunkstück. Die Politik hingegen sage ja nichts. Dieser Mann aus der Region Thun kommt nicht das erste Mal am 1. August ins Bundeshaus.
Weil ich Schweizer bin, weil das unser Haus ist für die Regierung und weil es mich eigentlich interessiert.
Für diesen sportlich gekleideten Walliser ist die Schweiz eines der wenigen Länder, wo man auch verschiedene Meinungen diskutieren könne, ohne sich gleich zu prügeln. Eine Chance, die man pflegen müsse.
Nein, c'est important. Je pense que on est, on peut dire, une des rares vraies démocraties de ce monde. On est un des seuls pays où on peut encore discuter sans être d'accord, sans se taper dessus. Donc c'est une chance et il faut cultiver cette chance.
Auch die höchste Schweizerin ist hier, Nationalratspräsidentin Maya Graf. Das Bundeshaus sei ein Haus für alle. Das grosse Publikumsinteresse erklärt sie sich so.
Das ist 1. August. Man interessiert sich eben für die Schweiz, respektive eben für sein Parlament. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes, dass sich wirklich die Leute für die Politik, für unsere Arbeit interessieren. Und das freut mich enorm.
Das beobachte sie nicht nur am 1. August.
Ich habe auch den Eindruck, durch meine vielen Kontakte mit den Einwohnerinnen und Einwohnern im ganzen Land, dass das Interesse an der Politik und das Mit Denken und eine politische Meinung haben, das ist in der Schweiz immer noch sehr tief verwurzelt.
Nicht nur Schweizerinnen und Schweizer sind Gäste unter der Bundeshauskuppel.
We're here with my family, so we can learn a little bit about Switzerland and experience all the beautiful sights that you have here in the city.
Diese junge Amerikanerin im Sommerkleid möchte mit ihrer Familie mehr über die Schweiz erfahren und Berns Schönheiten entdecken. Auch dieses Mädchen ist das erste Mal im Bundeshaus und, wer weiß, vielleicht nicht das letzte Mal.
Alles gefällt mir hier.
Ja, vielleicht haben wir hier Politnachwuchs gehört. Weiter jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.628 Punkten plus 0,8%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.299 Punkten plus 2,1%. Der Dollar wird zu 93 Rappen 77 gehandelt, der Euro zu 1 Franken 23,85 bzw. zu 1 Dollar 32,11. Das Wetter? Heute scheint die Sonne. Über den Bergen bilden sich harmlose Quellwolken. Es wird 32 bis 36 Grad heiß.
Informationen am Freitagmorgen. Diese Sendung gibt es auch online unter srf.ch. Redaktion Lukas Mäder, mein Name Hans Ineichen.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.